Das war auch dolle hart. Das gebe ich auch zu. Also das letzte Jahr war ich halt zur Diagnostik da und der Satz hat emotional sehr tief gesessen. Ich habe 2 Monate gebraucht, den zu verarbeiten. Er hat zu mir gesagt, mit den Fettstoffwechselwerten werde ich nie einen Ironman vorne beenden. Ja,
Ein
Aloha.
herzliches Aloha, ein Aloha nach Namibia. Kalle, ich bin gerade geil, voll ins Wort gefallen, wenn du wolltest auch eröffnen. Am besten, wir machen zwei Eröffnungen. Jetzt deine.
Ja, ich wollte eigentlich auch sagen, Aloha, Aloha aus Afrika oder Ale, wie es so gut heißt. Ich bin angekommen in Namibia und ja, kann hier sowohl den warmen Sommer genießen als auch den stürmischen Regen, aber sonst läuft das Training erstmal.
Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Wetter. Wir haben hier in Berlin tatsächlich heute Nacht minus 5 Grad gehabt. Heute ist wieder Winter. Ich mag Winter nicht, schon gar nicht in der Stadt. Ich brauche das auch zum Training nicht. Ich wünschte mich an deine Seite, in die Höhe Namibias, unter die Sonne. Es sieht einfach geil aus. Du postest schöne Bilder, endlose Straßen, einen geilen Pool hast du auch zur Verfügung. Wie sind die Bedingungen? So gut wie erwartet oder gibt es irgendwo Probleme?
Ja, also erstmal muss man sagen, das ist alles dann vielleicht ein Jammern auf einem hohen Niveau, aber wir wurden sehr herzlich empfangen und in Deutschland waren es 7 Grad und die ersten 2 Tage waren 36 und 37 Grad, 36 Grad und noch höher. Das haut den Körper erstmal ganz schön aus dem Leben, aber es war eine gute Eingewöhnungsphase. Sonst die Bedingungen sind okay. Also man muss ja sagen, vorher gab es eigentlich, sage ich mal, ja, 3 Leute, die das befürwortet haben. Und vielleicht auch 4, also das warst du, das war meine Freundin und mein Coach. Aber sonst wurde ich vor Abreise noch gefragt, ob es hier überhaupt eine Schwimmhalle gibt, und so Sachen. Und natürlich denkt man dann Afrika, na ja, und man hat dann auch klar von Jan Stratmann, der mir mega viele Informationen gegeben hat, so ein bisschen Input, aber die sind ja dann auch immer mit einem Betreuerstab hier und ein Auto fährt hinterher. Und da ist man dann quasi hier. Und ist natürlich erstmal im Überlegen, ob das alles richtig ist, aber ich kann nur sagen, es war definitiv eine richtig gute Entscheidung, herzufliegen.
Es klingt auf jeden Fall so ein bisschen back to basic. Ja, die einfachsten Trainingsbedingungen sind ja oftmals die besten. Und ja, wenn nicht viel Schnickschnack ringsrum ist, dann kann man sich halt auch voll aufs Trainieren konzentrieren. Und wenn ich dir dein Strava-Feed richtig verstehe, bist du auch schon gut adaptiert und bist so richtig schön on fire. Also es sieht nach Volumen aus, es sieht nach Qualität aus. Du bist zudem in der Höhe 1600, 1700 Meter. Hatten wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Perfekte Bedingungen. Also das Ding muss knallen, das Trainingslager.
Ja, also ich bin wirklich zufrieden. Also mit den Bedingungen, wie du sagst, also ist auch jetzt nicht so viel Back to Basic. Natürlich, die Straßen ist jetzt nicht so viel Abwechslung, weil ich bin mit einem Zeitfahrrad hier und die Straßenverhältnisse, ja, manchmal endet halt eine Straße einfach in einem Schotterweg und der geht dann weiter, die fahre ich halt nicht. Deswegen gibt es halt eigentlich nur 2 Routen, die ich immer fahre. Aber damit hatte ich in Amerika auch keine Probleme. Und sonst, ja, 3 Schwimmhallen, also 2 25-Meter-Becken, 1 Indoor, 1 Outdoor und ein 50-Meter-Becken, alles in 2 Kilometer Umkreis. Da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, back to basic, würde ich sagen, ist alles gegeben. Ja, und laufen, bin ich jetzt dabei, mal so ein paar Trails herauszufinden. Sonst war es jetzt erstmal immer nur an der Straße entlang, aber ich habe jetzt schon mal ein, zwei Sachen herausgefunden und habe jetzt noch 2,5 Wochen Zeit, hier die Umgebung und das Umland läuferisch zu erkunden.
Genau, sei mutig, raus ins Outback, aber lass dich nicht von wilden Tieren jagen.
Nee, das passiert nicht, aber gestern hat es gewittert beim Radfahren, eine halbe Stunde. Und wenn es hier gewittert, dann ist es halt irgendwie nicht so wie in Deutschland ein Dauerregen von 7 oder 8 Stunden, sondern dann kommt alles irgendwie in 30 Minuten runter. Und da wir ja oben in den Bergen sind, beziehungsweise in der Höhe, hängt das dann halt auch richtig drinne. Und ja, wenn da der eine oder andere Blitz dann immer irgendwie neben dir da so ein bisschen ein Anzeichen macht, dass er einschlägt, dann macht das Training Spaß, aber man ist dann auch froh, wenn man wieder durchgekommen ist und der Regen vorbei ist und das Gewitter abgezogen.
Elektrisierende Bedingungen. Das klingt richtig gut. Ich habe übrigens ein neues Hobby für die Rolle entdeckt. Ich gucke mir alte Ironman-Videos an. Ich habe jetzt 1996, 1997 und auch so 2010 den Knaller hier mit Macker und mit Reli nochmal angeguckt. Da gibt es immer so um die halbe Stunde lange Zusammenschnitte. Sehr heroisch aus den 90er Jahren hier, amerikanisches Fernsehen. Aber es ist wirklich geil und schön zu sehen, dass man jetzt mal auch diesen Wettkampfverlauf zu den Schilderungen von früher noch dazu hat und kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Gestern war ich dann so weit, dass ich mir die Norman Stadler-Teile angeguckt habe, also wo er gewonnen hat, aber auch wo das Fahrrad in die Wüste geflogen ist, in die Stein, in die Lavawüste, wo er seine Platten hatte und dann zusammenbrach mental. Alles sehr, sehr spannend, aber immer extreme Bedingungen, entweder extrem heiß oder extrem windig. Von daher, das deckt sich so ein bisschen mit deinen Berichten jetzt aus der Höhe mit schwersten Temperaturbedingungen und Gewitter dazu. Ich glaube, das ist genau das, was es sein soll. Das muss so ein bisschen, die Naturgewalt muss auf dich einwirken, damit du demütig bist im Training. Das ist gut so.
Ja, das denke ich auch. Und auch in Vorbereitung auf das Rennen, also in Südafrika. Man kann natürlich in Europa viel vorbereiten, Indoor und so weiter und viel Hitzeakklimatisierung zu machen. Aber wenn es dann halt wirklich 36 Grad sind und man hat halt im Training vorher mal gesehen, was da mit dem Puls passiert und so weiter. Also wir können es uns vorstellen, aber ja, mit einer Woche Adaptation merke ich halt einfach schon einen riesen Fortschritt. Und wenn man halt einfach jetzt irgendwie 10 Tage vor einem Ironman anreist und auch vorher vielleicht auf Mallorca bei 17, 18 Grad trainiert hat, ist es, glaube ich, schwierig, am 5. März wirklich in Topform in Südafrika an der Startlinie zu stehen, weil das Rennen wurde ja vorverlegt. Eigentlich war es ja immer ein bisschen kühler. Es war ja immer Ende März, Anfang April. Jetzt sind wir vier Wochen weiter vorher. Anfang März und dementsprechend wird es halt auch einfach wärmer sein und deswegen ist es wichtig, die Bedingungen trainiert zu haben, um da zu performen zu können.
Was du auch trainieren musst, ist das Ankämpfen gegen den Wind. Wenn der Ironman Südafrika wieder in Port Elizabeth stattfindet, The Windy City, hast du mir letztes Jahr erklärt, da ist ja auch immer mit straffen Bedingungen zu rechnen, zumal der Asphalt ja wohl auch nicht so gut rollt, ne?
Ja gut, aber Asphalt in Namibia rollt jetzt auch nicht und wenn dann Gewitter ist, dann denkst du halt, also Abflusssystem und Wasser gibt's halt auch nicht, also du fährst dann eigentlich durch eine riesengroße Pfütze und ja, die Watts gehen hoch, die Geschwindigkeit geht runter und aber deswegen, also Höhe, Vorbereitung, denke ich, die richtige Wahl und ich bin absolut happy, dass jetzt hier die 8 Wochen vor Südafrika hier zu verbringen, also erst in Namibia und dann in Stellenbosch.
Geil, also Thema Heat Adaptation ist sowieso so ein Riesending. Bei diesen alten Triathlon-Videos habe ich auch so ein Interview mit Chris McCormick, mit Macker gesehen, der hat berichtet, sein erster Auftritt auf Hawaii war 2002 und da waren wirklich offenbar gnadenlose Bedingungen. Und der hat das so richtig schön ausbeschrieben, wie hart ihn diese Hitze getroffen hat und dass er null Chance hatte, irgendwie seinen Körper unter Kontrolle zu kriegen. Also er war auch dann gekrümmt, musste anhalten und war völlig im Eimer. Und er hat dann auch gesagt, naja, du musst halt tatsächlich, du musst dich daran gewöhnen. Ja, du musst dann dich mehrere Wochen diesen Bedingungen aussetzen, um damit handeln zu können. Ja, und von daher würde dieser eine Aspekt dir recht geben, ja, dass du jetzt zwei Monate lang dich in diesen Bedingungen einfach schon aufhältst, dann ist dieser Faktor zumindest ausgeschlossen.
Ja, also definitiv. Und da wird vielleicht auch in den ganzen heroischen Videos, die du jetzt beschreibst, nicht viel drüber gesprochen und so weiter. Aber ich habe nur, weil wir ja über die Norweger neulich besprochen haben, dass sie in Marokko waren. Jedenfalls hat Norm Stadler auch irgendwie drunter kommentiert, dass er dort im Atlasgebirge auch schon relativ viel unterwegs war mit Fahrrad und damals war das Schwimmen, also war schon auch wichtig, aber ich weiß zum Beispiel noch, als ich Junior war, da waren Jan Raphael und auch Norm Stadler, die halt in Mallorca irgendwie in einer Woche ihre 800, 900 Radkilometer gemacht haben, dann waren sie noch dreimal laufen und einmal schwimmen. Und die haben da wahrscheinlich nicht so einen Wert drauf gelegt, aber waren ja damals auch schon in Marokko in der Höhe und so weiter und haben halt unterbewusst, wie wir es halt schon oft gesagt haben, viel richtig gemacht.
Ja, so ist das. Ne? Also dann kommen die guten alten Grundsätze dann doch nochmal rein mit dem viel hilft viel, mehr hilft mehr. Aber man muss es natürlich immer einsortieren, in Kontext packen, zur richtigen Saisonphase das Richtige tun. Und ich glaube, so die neueren Ansätze da so mit reinfließen lassen, das ist natürlich auch ein guter Weg, dass man quasi auch die Intensitäten richtig setzt, ja, dass man die nicht kopflos mit reinballert und auch nicht in den Mischbereichen unterwegs ist, sondern dass man eben nach einem Plan arbeitet. Und diesen Plan habt ihr und du hast ja vor deiner Abreise auch nochmal neue Daten gesammelt, indem du eine umfangreiche Leistungsdiagnostik gemacht hast, beim Resource-Institut. Erzähl doch mal darüber noch mal ein Stück, weil eigentlich sollte jetzt heute eine Sonderfolge ausgestrahlt werden zu diesem Thema. Wird sie leider nicht.
Ja, ich glaube, die Sonderfolge sollte nächste Woche ausgestrahlt werden, aber ist ja auch egal. Wie es war, also wir haben halt einfach quasi zwei Tests gemacht, um einmal herauszufinden vom Trainingslager, wie ist der aktuelle Leistungsstand nach der in Anführungsstrichen kleinen Pause, aber die ja eigentlich keine richtige Pause war. Da gab es auch den einen Kommentar, neulich bei uns im Strava-Club macht man dann eigentlich eine Saisonpause oder nicht, dass das eigentlich untypisch ist, gleich weiterzugehen. Aber jeder, der mal Lust hat, kann sich die neuen Videos von den Norwegern angucken. Und da wird auch analysiert, dass die eigentlich nie überhaupt eine Pause machen. Genau, aber jetzt zu dem Test. Genau, und da ging es halt einfach darum, um eine aktuelle Schwellenleistung zu ermitteln. Dann hatten wir natürlich die Fettstoffwechselwerte aus der letzten Diagnostik, die halt schon 9 Monate alt waren, und auch die VO2 Max zu ermitteln. Und das haben wir mittels dreier Tests gemacht, also zweimal einen Stufentest auf dem Fahrrad und einmal einen Stufentest im Laufen und einen Stufentest im Radfahren und nächsten Tag nochmal einen VO2 Max Test im Radfahren.
Und erzähl doch nochmal, wo genau du warst. Du warst nämlich, ich sagte es eingangs schon, im Resource-Institut in, hilf mir nochmal auf die Sprünge, wo ist das ganze Ding? In Lutherstadt? Nee.
Nee, das ist in Eisleben. Das macht der Ben Rätsel. Das ist
Eisleben.
Das ist der Trainer von Braden Curry.
Ja.
Und eigentlich, also haben wir die Chance genutzt, dann das Gespräch zweier Diagnostiker beziehungsweise Trainer, also von meinem Trainer Daniel und Ben halt aufzuzeichnen, und haben uns dafür Zeit genommen. Jetzt ist es so, dass ich in Namibia bin und dann halt quasi nach Südafrika fahre und Ben den Braden Curry als Trainer in Neuseeland in den letzten 4 Wochen begleitet vor seinem Ironman in Neuseeland. Und dadurch wird es wahrscheinlich schwierig, nochmal in einer Dreier-Kombi eine Aufnahme hinzubekommen. Ist auf alle Fälle ein interessantes Gespräch. Themen waren halt einfach, okay, was ist bei der Leistungsdiagnostik wichtig? Was kostet das? Also Ben, kleine Fakten, nimmt halt 160 Euro plus minus 5 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, muss ich nochmal nachfragen, für alle Hörer, für einen Test. Das einfach, Gespräche sind möglich, dann meist auch 1 bis 1,5 Stunden Auswertung danach. Und bei uns war es halt so, dass Daniel einfach davon überzeugt ist, da er auch als Diagnostiker arbeitet, kleine Details, da ist halt Ben sehr, sehr penibel und achtet drauf. Und mit dem Testprotokoll kann man halt mit ihm drüber sprechen, wie man es gestalten will, was man messen möchte, was am besten ist. Und deswegen sind wir jetzt einfach da geblieben, einfach um einen gewissen Standard mit einer hohen Qualität zu sichern. Und natürlich könnte ich auch irgendwo in Leipzig das machen, aber es sind halt irgendwie manchmal schwierige Dinge vom klimatisierten Raum und Testbedingungen. Da geben halt manche Diagnostiker oder manche Labore nicht so viel Acht drauf. Und da haben wir uns halt einfach bei Ressource in Eisleben sehr wohl und aufgehoben gefühlt.
Klang auch so. Ich habe große Teile des Gesprächs versucht zu hören. Bei allen Schwierigkeiten. Es war sehr, sehr spannend. Wir müssen das an irgendeiner Stelle auf jeden Fall korrigieren und nachholen. Das ist klar. Ich fand es auch eine gute Adresse für dich, denn du sagtest eingangs, der Ben Rätsel ist Trainer von Braden Curry. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, der junge Mann hat auf jeden Fall schon Ironman-Rennen gewonnen und war bei der WM in St. George Dritter hinter Lionel Sanders und hinter Christian Blumenfeld. Von daher sehr starker Athlet. Und wenn dessen Trainer deine Diagnostik macht, dann wirst du damit auf jeden Fall was mitnehmen und arbeiten können. Kannst du mal die Katze aus dem Sack lassen? Wie hat er dich eingeschätzt? Bist du konkurrenzfähig mit deinen Werten?
Ja, also das auf alle Fälle. Also er hat mir im Endeffekt erstmal auch gratuliert. Also das war auch dolle hart. Das gebe ich auch zu. Also das letzte Jahr war ich halt zur Diagnostik da. Und der Satz hat emotional sehr tief gesessen. Ich habe 2 Monate gebraucht, den zu verarbeiten. Er hat zu mir gesagt, mit den Fettstoffwechselwerten werde ich nie einen Ironman vorne beenden. So, und das ist erstmal eine harte Aussage, die ihn einen als Athlet halt ganz schön mitnimmt. Und die hat mich halt dann irgendwie so bewegt, ja, das haben wir alles schon über das ganze Jahr besprochen, meine Ernährung umzustellen, im Training da Sachen zu machen, so dass ich jetzt bei einer submaximalen Belastung nach der Weihnachtszeit halt 70 bis 75 Gramm weniger Kohlenhydrate verbraucht habe. Und da meinte er, aus seiner Sicht ist das halt über den Zeitraum eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und dass man das natürlich jetzt in der Höhe nicht übertreiben darf. weil in der Höhe ist ja der Verbrauch grundsätzlich höher, aber dass der Weg, der dort eingeschlagen wurde, richtig ist. Und ich formuliere es mal so, mein Trainer Daniel war auch sehr zufrieden mit dem, vor allen Dingen metabolischen Werten, weil er meinte, naja, wenn man halt einen Körper 5 oder 10 Jahre in Anführungsstrichen Zucker tankt und das dann 9 Monate umstellt, dann heißt das nicht, dass das unbedingt anschlägt. Also das ist natürlich immer der Wunsch, aber dass das dann auch funktioniert, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Also bist du ein guter Responder, du hast auf das Training geantwortet, auf die veränderte Ernährung geantwortet und die Werte sind jetzt da. Ich frage nochmal, Kibisch, sind sie da, wo sie sein sollen oder sind sie da noch nicht ganz?
Also für den Ironman sind sie noch nicht ganz da. Also die Schwellenleistung hat natürlich ein bisschen gelitten. Da muss noch ein bisschen was passieren. Also deswegen jetzt auch das Trainingslager, aber VO2 Max und Stoffwechselwerte sind da, wo sie sein soll. Also in der Schwellenleistung geht es jetzt einfach, dass die noch ein bisschen besser wird.
Ja, aber das ist ja für die Trainingsphase auch komplett logisch, wenn man ja theoretisch erstmal an den beiden Polenden arbeitet, Stichwort VO2 Max Training oder ruhiges Grundlagentraining und jetzt muss die Schwelle verschoben werden durch halt unterschwelliges Training. Wir haben das schon ein paar Mal beschrieben, dass du durch diese Ökonomisierung, die da erreicht wird, die Schwelle quasi von unten vor dir hertreibst und immer weiter hochschiebst.
Genau, und jetzt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen tiefer und halt länger, weil ja als erstes Rennen nicht ein 70.3 ist, sondern gleich ein Ironman. Und man denkt immer, es ist viel Zeit. Es ist auch viel Zeit, aber es sind trotzdem nur noch 7 Wochen jetzt, sage ich mal, roundabout bis Südafrika. Und deswegen gab es jetzt auch in der Höhe nicht erstmal irgendwie einen sanften Einstieg mit 3 oder 4 Tage Wandern. Also es ist jetzt auch mein 4. Mal in der Höhe. Und deswegen ja muss ich da auch einfach als Athlet das halt richtig managen können und einordnen und damit halt Pulswerten auch arbeiten und im Training reagieren. Also wer es auch vielleicht auf Strava gesehen hat, die ersten Radfahrten sind ja bei 180, 170 Watt passiert, weil einfach der Körper schon noch ganz schön arbeiten musste. Aber mittlerweile hat sich das alles gut eingepegelt.
Ja, da hast du auch irgendwo mal kommentiert, der Coach sagt, scheiß auf die Watts, es zählt erstmal der Puls. Ne? Und da muss man sich erstmal eingrooven, das ganze System wieder adaptieren. Das hast du ja bestimmt jetzt schon im Griff, zumindest sah das so von den letzten Kommentaren her so aus. Ich habe noch ein geiles Trainingsprogramm für dich, ja, weil du sagst, noch ein bisschen unterschwelliger und quasi so, es klang für mich so wie lange Intervalle und da fiel mir gleich ein Trainingsprogramm ein, was ich mal irgendwo von Timo Bracht aufgeschnappt habe. Ja, für alle, die ihn nicht mehr kennen, er war auch mal ein sehr, sehr erfolgreicher deutscher Ironman-Triathlet. Und der hatte so ein Lieblingsprogramm, das hieß 6x20 Minuten Ironman Race Pace. Irgendwie Pause gab es auch noch dazwischen, aber sowas zum Beispiel, ne? Dass du dann irgendwie eine lange Session machst und einfach lange Race Pace Intervalle machst, die sind ja in der Regel unterschwellig.
Ja, also du wirst gerade lachen, Konrad. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mein E-Mail-Postfach oder meinen Trainingsplan gehackt hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob 6x20 sind oder 4x30. Aber sowas in der Art steht jetzt, jetzt muss ich überlegen, am Samstag drauf. Wir nehmen heute am Donnerstag auf für euch. Sowas in der Art von Timo oder von den Altmeistern habe ich in 2 Tagen auf dem Plan.
Wunderbar, wunderbar. Das klingt gut. Ja, vielleicht hatte dein Coach auch so ein paar alte Interviews reingesneakt oder ein paar Oldschool-Programme gewälzt. Ja, ich glaube fest daran, dass diese Programme Sinn machten, ja, weil es passt halt in diese Ökonomisierungsphase. Es ist auch irgendwie logisch, dass du dich an diese Wettkampfbelastung quasi heranarbeiten musst. Ja, und dabei immer so, da fällt mir nochmal dieses Gespräch mit Marcel ein, was wir da hatten vor einem Jahr ungefähr, immer wieder dem Fettstoffwechsel die Bühne überlässt. Ja, dass du quasi nicht dominierend in den Kohlenhydratstoffwechsel verfällst, sondern dass du quasi ruhig genug arbeitest, um den optimal auszunutzen, ja. Also eine Dr. Zellers dieser Welt würden sagen, so Fat-Max-Bereich müsstest du jetzt arbeiten. Ja, und das ist natürlich so ein ominöser Begriff, den trifft man natürlich nicht, ja. Der ist ja nicht festmachbar, der ist ja nicht genau bei 250 Watt oder sowas, sondern der ist halt irgendwo und ist ja auch ein Bereich und kein Punkt. Aber so so sollte es sich zumindest anfühlen.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass wir jetzt nicht in dem Bereich vom Ironman Pace ich das schon gemacht habe, aber in 70.3 Vorbereitung, wo ich auch meine besten Wattwerte in einem 70.3 getreten habe, habe ich auch solche Programme gemacht mit 5x20 Minuten. 70.3 Pace, das ist natürlich dann schon deutlich intensiver. Das ist nicht Ironman spezifisch, so wie wir es halt gerade besprochen haben, aber es geht ja auch in diese lange Dauerbelastung. Das ist dann wahrscheinlich ein Stück unter der Schwelle oder genau dran. Aber das wollen wir von Ironman nicht, weil wir wollen ja noch einen Marathon danach laufen. Genau, aber Höhe macht den nächsten Punkt. Also ich freue mich auf alle Fälle, auch wenn dann die Sauerstoffzufuhr in 2,5 Wochen in Südafrika wieder eintritt und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber eigentlich mit Höhe habe ich nur gute Erfahrungen gemacht und freue mich dann quasi auch mit keiner großen Reise und so weiter noch irgendwie hinfliegen zu müssen, sondern einfach, ja, einfach ein Flug, eine Stunde und dann geht's halt weiter.
So sieht es aus. Ich muss dich nochmal fragen, anschließend nochmal an diese Leistungsdiagnostik und die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die man da so ermittelt. Es ist jetzt aktuell ziemlich weit im Trend oder beziehungsweise machen das ziemlich viele Personen des öffentlichen Triathlon-Lebens, dass man so die Rechenspiele anfängt, ja, dass man so schätzt, was man ein Kohlenhydratspeicher in seinem eigenen Körper so mit sich führt, wenn der maximal gefüllt ist, dass man dann berechnet, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich denn pro Stunde auf dem Rad, wie viel habe ich beim Schwimmen schon investiert, dann zieht man davon ab, wie viel man wieder aufnehmen kann durch die entsprechende Ernährung, vor allem auf dem Rad, ja, und dann muss man hochrechnen, wie viel habe ich denn noch übrig dann fürs Laufen und sich das entsprechend so einteilen. Habt ihr so eine Berechnung schon mal so ein bisschen gemacht, schon mal so ein bisschen rumexperimentiert? Also Stichwort, weißt du schon jetzt, wie viel Watt du im Durchschnitt im Ironman jetzt anlegen willst auf dem Rad zum Beispiel oder welches Pace, welche Pace beim Laufen?
Na, also noch 100% genau noch nicht, also weil jetzt ja natürlich auch noch das Training kommt und wie gesagt, die Diagnostik war wichtig, aber die kam ja zu einer Phase, wo halt das Training noch nicht gelaufen war, aber grundsätzlich eine Range gibt es schon, aber die wird jetzt einfach in den nächsten Wochen, ich sag mal, wenn wir dann in Stellenbosch sind und dort Trainings gemacht haben, beziehungsweise da die letzten Trainingsphasen absolviert haben, da werden wir das dann halt genauer abschätzen können, was man halt leisten kann und auch in welcher Range. Aber ich sag mal, wenn man sich die ganzen Rennen im Profizirkus jetzt anguckt, also auch zum Beispiel was in Israel gegangen ist oder auch, weil wir es jetzt angesprochen haben bei der Diagnostik, also vielleicht einen Insight. Es war halt so, dass Ben meinte, dass Braden Curry halt in St. George halt all out anlaufen musste oder das war halt ihr Plan, weil sie wussten, okay, gegen Blumenfeld, wenn der bergab rollt, Masse ist halt bergab macht, ne, beim Laufen und natürlich auch mit dem Motor. Deswegen, ich glaube halt, wenn man ganz vorne dabei sein will, dann kann man schon die Rechenspiele machen und es ist auch gut, da was im Kopf zu haben, aber ja, man muss auch was riskieren und all in gehen, sonst wird es schwierig, glaube ich. Also es muss gut gehen, natürlich muss der Stoffwechsel passen und sonst kommt man auch nicht durch, aber das alles nur nach Kalkül finde ich, glaube ich, als Athlet schwierig und geht im Age-Group-Bereich, aber im Profibereich geht es halt nicht, weil du weißt ja nicht, wann eine Spitze kommt. Und dann kannst du dir halt ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate du verbrennst. Aber das sind halt Dynamiken im Rennen, wo du halt entscheiden musst. Ne? Es gibt da so eine Strategie, die kommt, glaube ich, noch von Mark Allen. Das sind diese 10 Streichhölzer, die du hast, die du verbrennen kannst. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Und da kommt natürlich immer deine Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Disziplin an. Und wenn du halt jetzt ein Schwimmer bist, der 15-0 schwimmt auf 1500 Meter, der verbrennt halt 0 Streichhölzer im Schwimmen. Und ein anderer, der quasi 19 oder 18,45 schwimmt, der verbrennt halt schon mal 2,5. So, und dann kannst du dir halt noch deine anderen 7,5 für Aktionen aufrechnen für den restlichen Tag. So viel ist es nicht mehr.
Das passiert, wenn man trinkt beim Podcast aufnehmen. Sorry, hab mich gerade verschluckt. Ja, diese Theorie, die trifft es eigentlich ziemlich genau. Ja, und die ist zwar sehr umgangssprachlich und sehr lax so beschrieben, aber genau das passiert ja bei dir im Rennen, ne? Du musst ein paar Dinge mitgehen, aber musst dann halt zusehen, dass das Streichholz auch wieder aus ist. Ja, wenn du dann, nehmen wir mal an, du bist dann rangefahren auf dem Rad und hängst dann in der Gruppe drin, dann musst du halt auch eine halbe Stunde lang den Kopf runternehmen und erstmal hinten drauf bleiben, um dich wieder in den Fettstoffwechsel zu begeben, um Ressourcen zu sparen, damit du dann zur gegebenen Zeit das nächste Holz zünden kannst.
Genau, so ist es halt mit den Sachen. Aber natürlich ist es, glaube ich, schon wichtig, einfach seine Werte zu kennen, ne? Und dann einfach so ein bisschen eine Range zu haben, dass du halt nicht die ersten 4-5 Stunden alles wegpulverst. Außer du bist natürlich unterwegs wie Xavi Gomez, Jan van Berkel oder Christoph Mattner auf einer ketogenen Ebene, die halt einfach nochmal einen Fettstoffwechsel haben, der auf einer ganz anderen Ebene ist als Athleten, die sich quasi ganz normal ernähren.
Na gut, aber auch die werden ja im Wettkampf selber Kohlenhydrate zuführen. Die sind ja nicht, ne? Also nee, Keto im Training, ja, aber das Raketenzeug wird schon im Wettkampf genascht. Also das muss schon, von daher.
Das stimmt, die Rechenspiele müssen die auch machen. Da hast du recht, die werden im Wettkampf auch nicht nur aus Fetten kommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Die brauchen schon auch ein paar Gels.
Ja, also man unterstellt denen, diesen Athleten, die sich ketogen ernähren, im Training oder im Leben allgemein, ne, dass die einen noch ökonomischeren Stoffwechsel haben und noch mehr Fettstoffwechsel einbeziehen können in ihre Leistung. Aber vielleicht fehlt ihnen dann hin und wieder auch mal eine Spitze. Man weiß es nicht so genau, ja. Wenn man dann quasi im VO2-Max-Bereich Einbußen hat, dann kann man vielleicht so den einen oder anderen Antritt doch nicht so hart mitgehen. Rein physiologisch.
Genau, also wie gesagt, da müsste man vielleicht mal mit einem von denen eine Diagnostik oder auch sehen oder auch drüber sprechen, aber also ja, auch bei der Diagnostik jetzt zum Beispiel, Ben, und man unterhält sich dann natürlich auch da über solche Sachen und er sagt halt auch, das ist aus seiner Sicht empfiehlt er das nicht und wird das auch nicht machen, weil das birgt halt auch ein paar Risiken, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie mit Halbwissen hier aus dem Fenster lehnen, weil davon habe ich jetzt nicht so viele Ahnung und ich weiß, dass wir einige Hörer haben, die sich ketogen ernähren. Deswegen, die können sich gerne zuschalten und uns da Infos zukommen lassen. Ich trete da ein bisschen auf Glatteis und hole mir da manchmal Informationen und ein bisschen Input. Das ist ganz interessant, aber als komplette Ernährungsform habe ich auch schon mal gesagt, stellt das keine Option dar. Und ich habe ja jetzt mit der Diagnostik gesehen, dass so, wie wir es angegangen sind und ich das gemacht habe, es schon einen riesen Fortschritt gab.
Ja, definitiv. Und das ist mehr so dieses gezielte Einsetzen der Ernährung im Training, ne? Dass man auch mal Trainings macht, wo man ganz bewusst sagt, ich führe vorher keine Kohlenhydrate zu, ich esse vielleicht ein Rührei zum Frühstück, anstatt mir jetzt hier Cornflakes reinzuhauen. Ja, und da quasi in die Ernährungssituation zu kommen, dass man eben nicht schnell verfügbare Kohlenhydrate im System hat, um den Körper zu schulen, nutzt doch erstmal die Fette ganz in Ruhe. Wir machen das Stück für Stück. Und dann nach 2, 2,5 Stunden haue ich dir auch mal ein Stückchen Zucker hin. Ja, natürlich in Gelform und nicht in Zweifachzucker. Und dann arbeiten wir damit weiter. Aber so quasi periodisiertes Ernähren, da kann man ja auch sagen. Ja, so denn vor allem auf die Kohlenhydrataufnahme bezogen. Das ist ja im Prinzip das, was du in der Praxis auch gemacht hast. Nicht verzichten, sondern gezielt einsetzen.
Genau, halt, also so wie du halt sagst, nicht jetzt verzichten, sondern dann, ich würde nochmal sagen, was ich geändert habe, ist die Art der Kohlenhydrate, ne? Dass die halt einfach auch besser ist und dann halt einfach ja den Zeitpunkt, ne? Also zum Beispiel, ja, einfache Sachen, man kann auch mal ein Stück dunkle Schokolade essen, aber dann ist halt der Zeitpunkt, wann man das halt isst, dass der Insulinspiegel halt auch mal runterfällt, ne? Und nicht zwischendurch. Also wenn man es jetzt direkt nach dem Essen isst, dann ist halt nicht ganz so, als wenn es halt irgendwie zwischendurch passiert, wie der Kuchen um 15 oder 16 Uhr. Das war sehr interessant. Da hat sich Lothar übrigens beschwert, ne? Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast.
Ja.
Im Samstagstalk.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Dass alle Profi-Triathleten immer schreiben, sie essen Kuchen und so weiter. Und ich fand es gut, dass er es sagt, weil er hat ja gesagt, die haben auch eine Verantwortung der Jugend gegenüber und da wird viel, in Anführungsstrichen, Bullshit kommuniziert.
Ja, aber in beide Richtungen, ne? Also manche suggerieren, du kannst fressen, was du willst und manche suggerieren, du musst dich immer zusammenreißen. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen.
Genau, also ich denke auch, ein gesundes Mittelmaß. Also ich kann auf alle Fälle auch sagen, dass ich auch ein Telefonat hatte, wo mir Leute gesagt haben, dass man essen kann, was man will. Die Norweger trinken nur Red Bull und so weiter. Aber das Thema ist halt, ja, es mag bei denen funktionieren. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich von der Zuckerfraktion war und bei mir hat es nicht funktioniert.
Ja, und ich glaube, da ist auch ganz schön viel Image und Show dabei, ne? Vor allem das mit dem Pizza. Aber Gustav Iden hat es in irgendeinem Video irgendwann mal auf den Punkt gebracht. Vielleicht war es auch Blumfeld, ich verwechsel die manchmal in der Erinnerung. Er meinte, na klar kannst du Pizza essen. Ja, wenn du 8 Stunden am Tag trainierst, ist es eigentlich scheißegal, was du isst.
Ja, der trifft das eigentlich
ziemlich. Aber dann musst du halt auch 8 Stunden trainieren an dem Tag. Und da ist dann auch was Wahres dran, ja, weil da ist ja die zweite Tageshälfte, ist er kohlenhydratfrei unterwegs. So viel kann er gar nicht fressen.
Das stimmt auf alle Fälle. Ja, interessant ist noch, was wir vielleicht sagen müssen, es gibt ja als erstes noch jetzt dieses Wochenende diese Triathlon Awards in Nizza. Ja, schauen wir mal, wie das dort abläuft. Internationale Verleihung ist ja das erste Mal. Und es sind ja einige Leute angekündigt. Wie ich gesehen habe, ist Markus Tomschke auch da. Der macht da wahrscheinlich mit Patrick gerade erstmal noch ein bisschen Streckencheck für einen Ironman und nützt die Chance. Vielleicht kann der uns ja mal sagen, wie es war. Live vor Ort frage ich ihn mir ja nach einer Voicemail. Genau, aber ist auf alle Fälle auch interessant, dass dort jetzt was Neues entsteht, außerhalb des Sports, aber quasi wie so ein Bankett halt.
Na, schauen wir mal. Ansonsten hat sich ja Patrick nicht sehr glücklich geäußert über Hawaii versus Nizza. Aber ja, Mai, da hat ja jeder seine Glaubenssätze und seine Meinung. Ich traue nach wie vor dem Hawaii-Mythos ein bisschen hinterher, aber wir werden schauen, was die Zukunft bringt.
Ist das ein bisschen Trauer und wäre der Mythos 2023 definitiv schöner. Ich bin trotzdem jetzt heiß. Der Rennkalender bietet viele Optionen, also mit Ironman Hamburg als Männerprofi-Rennen, das ist natürlich schon auch erstmal irgendwie eine Ansage, wo ich als Athlet jetzt sage, okay, ich mache jetzt Südafrika, ich will eigentlich 70.3 machen, aber boah, Hamburg ist schon auch dollar starker Reiz oder auch rot, also da stehe ich vor einer ganz schönen Entscheidungsfindung, sage ich mal.
Ja, vor allem Hamburg-Profi-Rennen als Europameisterschaft. Wenn ich es richtig gecheckt habe, ne?
Ja, also das ist auf alle Fälle schon krass, dass das nach Hamburg jetzt gegangen ist, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Im AK-Bereich ist natürlich so, da werden sehr viele Slots verteilt in Richtung Nizza, weil ja wahrscheinlich, wie du halt sagst, viele den Mythos Hawaii halt einfach drüber stellen und da jetzt nicht so viel Wert auf Nizza legen und das Rennen trotzdem voller werden soll. Aber ich glaube, so und so war es ja oft auch in Profikreisen so zu hören, Hamburg ist halt ein echt geiler Ironman, den würde man gerne mal wieder als Männerrennen machen und so weiter. Und es war ja eigentlich die letzten 2-3 Jahre immer nur Frauenrennen. Und ja, man weiß halt ja nie wieder, wann das halt wieder zurückwechselt und wie. Und da muss man halt einfach schauen. Jetzt erstmal voller Fokus auf Südafrika und dann schauen wir mal, wie die weitere Saison verläuft.
Kalle, abschließend noch ein Thema. Ich habe gelesen, Ben Canute verzichtet auf seinen Nizza-Start und möchte lieber 24 in Hawaii starten. Kann man das einfach so auswählen? Und nächste Teilfrage, solltest du in Südafrika einen Slot holen? Würdest du Nizza nehmen? Oder würdest du auch versuchen zu schieben, wenn das ginge?
Also da muss ich dich jetzt kurz abholen. Es ist halt so, dass Ben Canute hat das ja ein bisschen weiter erklärt. Er ist der Einzige und quasi die Leute, die in Israel noch eine Quali geholt haben und auch in Cozumel, die das schieben dürfen, weil zu dem Zeitpunkt es noch nicht feststand, dass es Nizza ist. Also im Endeffekt dürfen das nur die Athleten schieben, die sich ab September 2022 qualifiziert haben, bis Dezember 2022. Also quasi in dem Zeitraum, wo du dich qualifiziert hast, kannst du das schieben. Und deswegen wird das für Südafrika überhaupt nicht in Frage kommen. Und ja, also ich würde auf alle Fälle den Nizza-Slot annehmen. Und ich fand das ganz cool, was Ben Canute als seine Begründung abgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weit gelesen hast. Es ging darum, dass er seinen Bruder heiratet und er die Hochzeit 1,5 Jahre vorher mit seinem Bruder geplant hat. Und damit er mit einer Hawaii-Vorbereitung und einer 70.3-WM bei der Hochzeit seines Bruders dabei sein kann, ist es genau das Nizza-Wochenende gewesen. Und die ganze Familie hat quasi ein Jahr lang alles auf die Hochzeit und sein Training ausgerichtet, beziehungsweise seinen Wettkampfkalender. Und jetzt aufgrund der Entscheidung von Ironman hat er gesagt, kann er da jetzt nicht nochmal alles umändern. Also finde ich ein mega Statement von ihm und kann es total nachvollziehen. Also wenn eine Familie 1,5 Jahre alles nach dir plant und Ironman schiebt es halt dann, ja, dann ist es halt mal nicht, ne?
Zum Glück hatte er die Wahl an der Stelle. Du hättest sie also in Südafrika nicht. Und wenn du dich qualifizierst, Kalle, dann mache ich jetzt hier mal, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, dann werden wir uns nochmal umbenennen. Dann wird es ein Allee-Kalle.
Dann wird es ein Allee-Kalle für 2023. Das machen wir so.
Alles klar. Kalle, ich bedanke mich. Das war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ich wünsche dir noch alles Gute da unten. Ja, halt schön die Stellung und weiterhin so viel Erfolg beim Training. Sieht alles gut aus.
In dem Sinne, Aloha und gutes Training ins frische und winterische Berlin. Aloha.
Aloha, Kalle.